Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Eine Hafenrundfahrt und der Besuch einer Schule stand heute an für die britischen Royals bei ihrem Deutschlandbesuch in Hamburg. Tiere haben meines Wissens König Charles III. Und Camilla nicht mit dabei. Was ihr aber beachten müsst, wenn es mit Haustier in den Urlaub geht, das hört ihr heute bei uns. Außerdem sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Washington, Katrin Brandt, über die Anklage gegen Ex-US-Präsident Donald Trump.
Die Wut unter seinen Anhängern ist groß und bei denen, die gar nicht so unbedingt seine Anhänger sind bei den Republikanern, also zum Beispiel bei denen, die gegen ihn antreten wollen bei der nächsten Präsidentschaftswahl, selbst die stellen sich hinter ihn und sagen, das ist eine politisch motivierte Strafverfolgung.
Und viele Medien haben zusammen recherchiert und sagen, sie haben wohl Beweise, dass Russland Software in Auftrag gegeben hat, mit denen Cyberangriffe gemacht werden können.
Eine IT-Firma aus Moskau namens NTC Vulkan soll Software entwickelt haben, mit der man Züge, Flugzeuge und Transportschiffe lahmlegen kann.
Auch diese Nachricht schauen wir uns heute genauer an in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
We start tonight with the historic breaking news here in New York City. Grand jury has voted to indict former President Trump.
Noch nie ist ein Ex-US-Präsident angeklagt worden. Donald Trump ist der erste. Gefängnisstrafe ist möglich. Was genau die Anklagepunkte sind, das ist noch nicht final raus. Vermutlich geht es aber um die Zahlung von Schweigegeld an den Pornostar Stormy Daniels. Wir sortieren das für euch mit Katrin Brandt aus dem ARD-Studio Washington. Da hat der Freitag erst angefangen. Wir haben es kurz nach 11. Grüß dich, Katrin.
Hallo, guten Morgen.
Seit gestern ist raus, dass Donald Trump vor einem Gericht in New York, er selbst spricht natürlich von Hexenjagd. Wie sind die Reaktionen seiner Anhängerinnen und Anhänger?
Seine Anhänger unterstützen da natürlich seine Behauptung von der Hexenjagd. Wir sind mal gespannt, was sich so übers Wochenende entwickelt. Er hat ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, dass er angeblich verhaftet wird und hat dazu aufgerufen zu demonstrieren. Sein Claim ist ja dann immer, holt euch euer Land zurück. Und New York macht sich schon bereit dafür, dass da Leute auftauchen und pro Trump demonstrieren. Es ist der Trump Tower abgesichert, es ist das Gericht abgesichert. Vielleicht geht's auch erst am Dienstag los, wenn er vor Gericht erscheinen muss. Aber die Wut unter seinen Anhängern ist groß, aber auch und bei denen, die gar nicht so unbedingt seine Anhänger sind bei den Republikanern, also zum Beispiel bei denen, die gegen ihn antreten wollen bei der nächsten Präsidentschaftswahl, selbst die stellen sich hinter ihn und sagen, das ist eine politisch motivierte Strafverfolgung. Der Mann, dem hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und haben die New Yorker denn um Himmels Willen nichts anderes zu tun, als dem armen Ex-Präsidenten da hinterher zu spionieren.
Nur damit wir das nochmal klar haben, ein Schweigegeld zu zahlen ist in den USA nicht strafbar, das ist legal, aber so wie es Donald Trump wohl gemacht hat, hat er die Bilanzen verfälscht und das ist eben ja nicht rechtens. Die New York Times spricht bei all dem jetzt von einem Test für die Demokratie. Teilst du das?
Ja, abgesehen davon, dass dieser Test natürlich schon seit ein paar Jahren läuft, seit Donald Trump auf die Bühne der US-Politik getreten ist, ernsthaft, und seit er Präsident geworden ist. Seitdem muss die amerikanische Demokratie ja immer wieder aufs Neue beweisen, dass sie eine ist und dass sie sich gegen jemanden wehren kann, der zum Beispiel die Institutionen einfach mal für Schrott erklärt. Ne? Also Stichwort, die Wahlen sind alle nur manipuliert und Joe Biden ist nicht der legitime Präsident und das war alles ein großer Betrug. Das ist ja schon der Test. Aber jetzt natürlich spaltet sich das Land noch deutlicher in die, die sagen, das ist Bullshit, was da passiert. Mhm. Die Republikaner eben zu großen Teilen oder die Anhänger aus diesem Lager, während das andere Lager sagt, niemand steht über dem Gesetz. Und wenn Donald Trump sich was hat zu Schulden kommen lassen, dann muss er vor Gericht gestellt und verurteilt werden. Also das macht die ganze Sache nochmal wirklich richtig schwierig, auch gerade mit Blick auf die Präsidentschaftswahl nächstes Jahr.
Wie schätzt du es ein? Kann es denn sein, dass da noch wesentlich größere Vergehen auf der Anklageliste landen, als jetzt diese Zahlung von Schweigegeld, die verheimlicht wurde in den Bilanzen an Stormy Daniels? Ich meine, da gibt es ja noch geheime Regierungsunterlagen, die mit nach Hause gekommen sind, oder Aktion, diese Erstürmung des Kapitols und seine Rolle dazu?
Das sind getrennte Geschichten. Also gerade die Regierungsunterlagen und die Frage, hat Donald Trump dazu beigetragen oder wie sehr hat er dazu beigetragen, dass das Kapitol erstürmt worden ist. Da gibt es ja einen Sonderermittler, der sich um diese Angelegenheiten kümmert. Das ist eine separate Geschichte. Das hat nichts miteinander zu tun. Aber in der Tat stellen sich viele Leute die Frage, sind das denn nicht eigentlich die stärkeren Sachen? Sind das nicht eigentlich Sachen, wo man Trump eher nachweisen kann, dass er aus böser Absicht etwas getan hat? Viele finden, diese Schweigegeldzahlung, du hast das ja gerade eben so geschildert, ist das wirklich dingfest, gerichtsfest so zu machen, dass am Ende der Prozess dem Staatsanwalt nicht um die Ohren fliegt, weil er dann doch nicht genug Material zusammen hat?
Das ist natürlich die große Frage, aber wir werden es mitbekommen, spätestens nächste Woche. Nur noch mal ganz kurz zum Wahlkampf, weil du es erwähnt hast. Schadet diese Anklage denn Trump ausschließlich oder ist es auch denkbar, dass es ihm irgendwie im Wahlkampf um die neue Präsidentschaft nutzt?
Naja, wer nächster Präsident werden will, der muss sehr, sehr viele Amerikaner von sich überzeugen. Und die knallharten Donald Trump-Fans alleine werden nicht dafür sorgen, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Er braucht also die Unentschlossenen oder die Wankelmütigen oder die liberalen Republikaner und ähnliches mehr. Und die große Frage ist eben, wollen die jemanden haben, der so dermaßen, ich nenne es mal in eigenen Worten, befleckt ist? Oder was machen die Republikaner tatsächlich selber? Wollen die mit einem solchen angeschlagenen Kandidaten wirklich 2024 gegen Joe Biden oder wen auch immer antreten? Oder gibt es nicht irgendjemand, der die gleichen Inhalte vertritt, aber eben noch nicht so einen Rucksack mit sich rumschleppt an Vorgeschichte? Aber tatsächlich wissen wir nicht, wie lange der Prozess dauert, ob der sich bis zur Präsidentschaftswahl hinzieht oder darüber hinaus oder ob es vorher schon ein Urteil gibt. Da sind noch ganz viele Unwägbarkeiten dabei, aber Donald Trump ist schon wild dabei, Spenden zu sammeln. Wir werden hier bombardiert mit E-Mails und der Aufforderung, doch bitte Geld zu überweisen, damit der in Anführungsstrichen arme Mann seinen Prozess finanzieren kann.
Und dieser arme Mann, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, wird angeklagt. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass sich ein Präsident vor Gericht verantworten muss. Wie weit man da aktuell ist, Katrin Brandt hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Cyberangriffe, die kommen schon ziemlich oft vor. Zum Beispiel gibt es Kriminelle, die Systeme von Behörden oder Krankenhäusern lahmlegen und dann Lösegeld fordern. Viele Staaten verständlicherweise versuchen, sich da besser zu rüsten. Aber Staaten müssen Cyberangriffe nicht nur abwehren. Staaten können selbst auch Cyberangriffe machen und andere Länder zum Beispiel dann angreifen dadurch. Immer wieder genannt in dem Kontext Russland und Medienrecherchen zufolge gibt es jetzt neue Infos dazu. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten. Wie genau sollen diese Angriffe denn ablaufen und wie sicher ist das, dass das auch stimmt, was wir da hören heute?
Also ich fange mal damit an, was die Medienrecherchen genau ergeben haben. Eine IT-Firma aus Moskau namens NTC Vulkan soll Software entwickelt haben, mit der man Züge, Flugzeuge und Transportschiffe lahmlegen kann oder Energieversorger stören kann und mit der man Schwachstellen in der IT von wichtiger Infrastruktur findet und auch Software, mit der man Datenflüsse im Internet kontrollieren kann, sodass bestimmte Inhalte nicht mehr angezeigt werden oder stärker angezeigt werden. Und die Softwarefirma, so die Medienrecherchen, soll mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten. Auslandsgeheimdienst, Inlandsgeheimdienst, Militärgeheimdienst. Und das heißt, die Aufträge sollen vom russischen Staat gekommen sein.
Aha. Und wo kommen diese Infos darüber her?
Ja, die Medien, die dazu recherchiert haben, hatten geleakte Daten. Kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat vor einem Jahr, hat sich eine unbekannte Person über ein anonymes Postfach an die Süddeutsche Zeitung gewendet und viele interne Daten geschickt, die von der Firma NTC Vulkan stammen sollen. Zum Beispiel interne Mails, ganz viele Seiten mit Projektplänen. Und die Daten wurden dann nicht nur von der Süddeutschen Zeitung ausgewertet, sondern von ganz vielen Medien. Spiegel, ZDF, Zeitung, Guardian, Washington Post, ein russisches Investigativportal. Die haben die Daten ausgewertet, weiter recherchiert, weitere interne Daten gefunden. Und gestern Abend wurde das dann überall gleichzeitig veröffentlicht.
Und wie sicher ist das, dass diese geleakten Dokumente echt sind und die Vorwürfe tatsächlich so stimmen?
In den Medienberichten steht, dass mehrere westliche Geheimdienste, die das Material gesehen haben, es für authentisch halten, also für echt. Und das Rechercheteam hat auch mit Leuten gesprochen, die für die Firma Vulkan arbeiten oder gearbeitet haben. Und einige haben die Infos auch bestätigt.
Weiß man denn, ob diese Software zum Lahmlegen von Zügen oder zur Internetkontrolle schon im Einsatz war?
Das ZDF schreibt, dass sich das bisher nicht nachweisen lässt, aber diese Internetkontrollsoftware könnte auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim eingesetzt worden sein. Da konnten Ukrainer teilweise irgendwann nur noch auf russische Internetseiten gehen und genau so funktioniert die Internetkontrollsoftware von NTC Vulkan. Außerdem gab es in den letzten Jahren Fälle, in denen der russische Militärgeheimdienst zum Beispiel ukrainische und auch US-amerikanische Firmen per Cyberangriff angegriffen hat und dazu passt die Vulkan-Software die Schwachstellen findet, schreibt das ZDF.
Was passiert denn jetzt genau? Haben sich Russland und andere Länder schon irgendwie dazu geäußert?
Also von der russischen Regierung und auch von der Softwarefirma gab es keine Stellungnahmen, zumindest noch nicht. Deutschland hat konkret auch noch nichts gesagt. Das Bundesinnenministerium, das ja für Sicherheit in Deutschland zuständig ist, sagt erstmal keinen Kommentar. Aber eine Ministeriumssprecherin sagt, grundsätzlich ist die Gefahr durch solche und andere Hackerangriffe in Deutschland hoch. Mhm. Worüber auch noch diskutiert wird, ist, dass möglicherweise Leute, die bei NTC Vulkan gearbeitet haben, jetzt bei deutschen Firmen arbeiten, bei Siemens zum Beispiel. Der Spiegel schreibt das, Siemens prüft das jetzt. Mhm. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, dass Leute, die in wichtigen Bereichen arbeiten, ja, so in kritischer Infrastruktur, dass sie da die Vorschriften strenger machen will, wie die überprüft werden.
Will also eingreifen. Viele Medien haben also zusammen recherchiert und sagen, sie haben Beweise, dass Russland Software in Auftrag gegeben hat, mit denen Cyberangriffe gemacht werden können. Die Informationen zu dieser Nachricht kamen von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bald ist es Ostern und damit beginnt auch so ein bisschen die Reisezeit. Klingt eigentlich entspannt, wegfahren, klar, für die meisten von uns, aber natürlich einige haben Haustier und da ist das gar nicht so einfach mit dem Losreisen. Allein mehr als 16 Millionen Katzen leben mit uns und um uns herum und über 10 Millionen Menschen haben mittlerweile einen Hund. Der Klassiker war bisher die Tierpension. Das muss aber nicht sein, sagt Martin Schütz aus unserem Thema, hat sich es genauer angeschaut, denn es geht im Urlaub auch mit dem Tier.
Ja, klar. Also es ist eigentlich ziemlich egal, welche Urlaubsform du machen willst. Urlaub mit Tier ist grundsätzlich möglich. Mittlerweile gibt es nämlich relativ viele spezialisierte Anbieter, die zum Beispiel Ferienwohnungen, Häuser oder auch Wohnmobile vermieten, die für den Urlaub mit Tier dann extra hergerichtet sind.
Muss ich aber wissen, oder? Ich meine, so eine Unterkunft muss ja auch für Tiere geeignet sein.
Ja, das stimmt. Also man sieht dann immer so bestimmte Merkmale bei den Anbietern. Es gibt auch Portale, die das exklusiv anbieten, dass beispielsweise dann der Garten der Ferienhäuser umzäunt ist, damit die Hunde nicht einfach abhauen können, du sie aber rauslassen kannst. Oder dass Mülleimer nicht einfach so in der Küche rumstehen, sondern schwerer zu knacken sind. Dass es die Möglichkeiten gibt, ein Tier richtig zu waschen, wenn es zum Spaziergang dreckig nach Hause kommt. Oder dass Futter auch richtig gelagert wird. Also wenn du beispielsweise Tiefgefrorenes dabei hast, dass du das nicht unbedingt in den normalen Kühlschrank legen möchtest, was ja nachvollziehbar ist, wenn es, was weiß ich, Tierfutter ist nicht immer das Schönste zum Ansehen und Riechen. Mhm. So, viele Tierbesitzer nehmen das Futter mit, weil die Tiere daran gewöhnt sind und dass du eben Möglichkeit hast, das ordentlich zu verstauen.
Und wenn ich jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs sein möchte, ist das so easy, Tier mitnehmen oder wie läuft das?
Wenn du dir so einen speziellen Anbieter raussuchst und das dann buchst, dann gibt es beispielsweise Wohnmobile, in denen nochmal spezielle Vorrichtungen installiert sind, damit der Hund etwa sicher transportiert werden kann, falls es zu einer Vollbremsung kommt, der nicht einfach im Gang ungesichert rumsteht und dann ja wirklich zu einem richtigen Geschoss auch werden kann, was sich selbst und die Insassen wirklich schlimm verletzen kann. Oder dass es außen so eine spezielle Hundedusche gibt, dass wenn du vom Spaziergang vom Strand kommst, nicht direkt der winzige Innenraum des Wohnwagens total
zugeschmiert wird. Aber ich meine, die Feature kosten ja sicherlich extra, oder?
Das stimmt. Das geht bei Hotels los für ein paar Euro fürs Tierfutter, das zusätzlich bezahlt werden muss, bis hin zu relativ hohen Aufschlägen, gerade bei den Wohnmobilen. Das kann dann pro Tag schon wirklich 20, 30 Euro extra sein nochmal. Und das summiert sich dann natürlich.
Okay, also wir halten für den Moment mal fest, Urlaub mit Tier ist möglich, aber haben wir das Tier gefragt? Was sagen die denn dazu?
Also Hunde haben in der Regel schon durchaus eine gewisse Reiselust, also mal so grob gesagt. Katzen eher nicht, sagt die Tierärztin Miriam Schmitz.
Ich denke, gerade für Katzen ist es sicherlich angenehmer und stressfreier, wenn sie in ihrer gewohnten Umgebung gelassen werden und dort von möglichst vertrauten Personen betreut werden. Jeder Umgebungswechsel ist für Katzen stressig.
So, bei Hunden sieht das anders aus. Allerdings kann Miriam Schmitz nicht pauschal sagen, dass ein Hund gerne reist oder nicht. Das kommt aus ihrer Sicht ganz auf das Tier an.
Manch ein Hund, der hat Spaß und freut sich auf die Abwechslung. Für andere Hunde ist es Stress, zum Beispiel schon eine Autofahrt zum Urlaubsort. Für einen alten Bernardiner ist das sicher kein Vergnügen, nach Spanien zu reisen.
So, deswegen sollten Menschen ihre Tiere auch ziemlich genau kennen und ehrlicherweise auch schon eine gewisse Zeit lang besitzen, bevor sie jetzt einen Urlaub planen, also schon mal Autofahrten gemacht haben.
Jetzt nehmen wir mal an, mein Hund ist ein totaler Reisefan. Das weiß ich, das merke ich, das sehe ich. Was muss ich dann beachten?
Also fangen wir mal mit der Zugfahrt an. Vorab checken, ob du auch ein Ticket für deinen Hund brauchst. Hunde, die klein sind, also ungefähr die Größe einer Katze haben, die können normalerweise so mitfahren. Tiere, die größer sind, dann zum halben Preis. Und Hunde, die nicht in der Transportbox reisen, die müssen angeleint sein und einen Maulkorb tragen. Das solltest du vorher halt beachten und auch darauf achten, dass ein Hund eben Wasser bekommt, also einen Napf mitnehmen und sowas. Klar. Und sich auch mal die Beine vertreten und pinkeln kann. Also sowas wie im Nachtzug von Berlin nach Wien fahren, ist jetzt nicht unbedingt das Ticket, was man lösen sollte.
Na klar. Und am Urlaubsort dann selbst, worauf ist da zu achten, wenn ich ein Tier mitnehme?
Kommt, also in der EU gelten ganz unterschiedliche Regeln. Das ist halt bedauerlich. Bitte vorher checken, was dann konkret nochmal gefordert wird und einen EU-Heimtierausweis dabei haben. Der wird vom Tierarzt, Tierärztin ausgestellt und erhält dann Infos über Tollwutimpfschutz und sowas, Registrierung des Tiers per Mikrochips. Falls der doch mal wegläuft, wegrennt, kann ja in ungewohnter Umgebung passieren. So, und das Bundeslandwirtschaftsministerium hat das alles ganz genau aufgelistet, wenn du mit Hund, Katze oder Frettchen auf Reise gehen willst.
Für Frettchen?
Ja, auch. Die bezieht das Ministerium in seiner Broschüre mit ein. Und es gibt auch, wenn wir schon bei vielleicht ungewöhnlichen Formen des Reisens mit Tier sind, Spezialanbieter, die Reisen mit eigenem Pferd anbieten, sodass du einen Stall irgendwo mieten kannst, damit dein Pferd auch mal in einer anderen Umgebung
schön
mit dir reiten kann.
Ja klar, Perspektivwechsel vielleicht auch für das Pferd dann. An der Stelle, Urlaub steht vielleicht an für viele von uns. Und wie es mit dem Haustier oder dem Tier aussieht, das der ein oder andere da gerne mitnehmen möchte. Martin Schütz aus unserem Team hat uns gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
144 Autobahnprojekte, das möchten die Ampelparteien umsetzen. Es kam diese Woche unter anderem beim Koalitionsausschuss raus. Die Planungsverfahren, sie sollen viel, viel schneller werden. Photovoltaik soll zum Beispiel direkt überall mitgedacht werden, in Randgebieten an den Autobahnen. Dort stört es ja vermutlich erstmal keinen. Gregor Lischke aus unserem Team hat sich das Ganze für uns mal genauer angeschaut in Hessen. Und dieser Fall zeigt, ganz so einfach ist es nicht.
Nee, ganz so einfach ist es nicht. Es geht im Prinzip um eine Wiese, von außen betrachtet in dem Fall. Mhm. Schön gelegen am Ortsrand von der Gemeinde, bei mir um die Ecke in Mittelhessen. Grenzt direkt an den Wald und an eine Eisenbahnstrecke. Dahinter fängt dann auch schon die Autobahn an. Und die Gemeinde plant auf dieser Wiese gerade einen Solarpark. Und da soll dann grüner Strom für 1500 Haushalte entstehen.
Das ist schon mal eine Hausnummer da, diese Fläche direkt an der Eisenbahn. Genau da soll ja eigentlich schon länger bevorzugt PV-Anlagen angebaut werden an diesen Eisenbahnstrecken. Randgebiete sind das. Ja, kann man sagen, Natur und Mensch werden da nicht gestört, oder?
Ja, in der Theorie. Das Problem ist nur, diese Wiese, wo ein Solarpark drauf entstehen soll, die braucht eigentlich Manfred. Mit dem habe ich vor Ort gesprochen. Und Manfred ist Landwirt und nutzt die Fläche bisher als Grünland, also mäht da einmal im Jahr Heu für seine Tiere.
Hier tue ich keinen Dünger, tue nicht Spritze und gar nichts. Jetzt sehen Sie mal, wie schön die Fläche aussieht. Wenn das wirklich kommen sollte, verliere ich ein Drittel meiner Agrarfläche.
Das ist für Manfred natürlich blöd, wenn da jetzt ein Solarpark hin soll, oder?
Genau, und deswegen will er auch, solange er zumindest noch die Fläche gepachtet hat, das Ganze verhindern. Und da sieht man dann auch schon ganz schön, an so manchen Spezialfällen, es ist halt nicht so einfach. Das, was man sich in Berlin ja auch schon länger ausgedacht hat und dann fördern möchte, auf der lokalen Ebene ist das dann nicht immer so einfach umzusetzen. Und da stellt sich in solchen Spezialfällen natürlich schon die Frage, wollen wir jetzt auf Agrarflächen wie denen von Manfred, die quasi opfern, um dann darauf Energie zu produzieren. Mhm. Und nicht nur der Aspekt der Nahrungsmittelproduktion spielt da eine Rolle, auch Naturschutz spielt da eine Rolle. Martin Wenisch vom NABU, der war auch bei meinem Treffen mit Manfred dabei.
Also wir haben hier Grünland. Hier drüben sehen wir zum Beispiel eine Blühfläche, die ist angedacht für den Artenschutz, fürs Rebhuhn und teilweise auch für einen Feldhamster. Und dann sieht man auch, was die Fläche für eine Bedeutung bekommt, als Trittsteinhabitat sozusagen oder als grüne Infrastruktur zum Wald hin. Altgrasstreifen haben wir da hinten, das ist alles hochwertvoll heutzutage für Naturschutz, ja.
Und man hört es, der ist auch ziemlich skeptisch, was dieses Solarparkprojekt betrifft.
Ich meine, das ist ja schon mal besonders, dass ein Landwirt und ein Naturschützer da einig sind und eine Art Allianz bilden, oder?
Das ist in der Tat eher selten in der Branche. Und Manfred, der Landwirt, der hat sich auch teilweise ziemlich aufgeregt, weil er einfach nicht einsehen möchte, dass jetzt plötzlich wegen Krieg und Druck zur Energiewende und so weiter in diesem Beispiel bei ihm Agrarflächen umgewidmet werden sollen.
DHL hat hier hin ein großes Ding gebaut, tut Strom aus dem Netz rausziehen mit den Elektroautos, hat kein einziges Modul auf dem Dach, tut nichts. produzieren. Und dann sollen wir Landwirte sollen auf die Agrarfläche verzichten, um denen ihren Strom daherzustellen. Die sollen ihren Strom mal selbst herstellen.
Also man merkt, da ist ein bisschen Feuer drin. Und er hat aber auch gesagt:
Ich bin nicht gegen Photovoltaik, diese Agrophotovoltaik. Da bin ich nicht abgeneigt.
Gregor, was musst du mir jetzt nochmal erklären? Was ist Agri-PV-Photovoltaik?
Ja, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Solarmodule auf Stelzen. Also quasi wie so Sonnenschirme in 2 Meter Höhe über dem Boden. Und da drunter kann man dann ganz normal quasi seine Pflanzen aussehen, mähen, ernten und so weiter. Und Manfred könnte dann da quasi seinem Geschäft weiter nachgehen.
Das klingt ja erstmal ziemlich smart und jetzt auch nicht so das Problem für den Landwirt, oder?
Ja, genau. Also es ist eigentlich vom Prinzip her ziemlich smart, weil es wäre ja so eine Win-Win-Win-Situation. Mhm. Also man könnte die Fläche weiter für die Landwirtschaft benutzen, bleibt ja weiter bewirtschaftbar. Manfred könnte da weiterhin sein Heu ernten. Man könnte auch damit aus Naturschutzsicht nicht so stark in diese Fläche eingreifen, da irgendwie überall Paneele draufpacken und einen Zaun drum machen. Das wäre alles nicht nötig. Und man könnte dort auch noch grünen Strom produzieren. Und das ist zumindest die Theorie.
Das ist doch die Lösung dann auch schon. Oder nicht? Da hätte man doch alles mit einer Klappe geschlagen.
Ja, das ist die berühmte eierlegende Wollmilchsau und die ist bekanntermaßen eher selten. Und das Problem bei diesem Konzept ist, dass es alles noch nicht wirklich zu Ende erforscht. Das gibt es zwar schon, aber es lohnt sich eigentlich nur, wenn man das wirklich extrem finanziell auch fördert, staatlich. Mhm. Also du merkst, es gibt einen ziemlichen Hype um verschiedene PV-Konzepte, aber das Problem ist, am Ende sind diese ganz klassischen Solarparks, also die Freiflächenphotovoltaik, so wie sie jetzt auch bei Manfred Dern geplant werden und mit den ganzen Problemen, die damit auch einhergehen, einfach am effizientesten.
Also wir halten fest, Ideen in Sachen Photovoltaik gibt es viele, aber du hast uns aufgezeigt, an welchen Stellen es da noch hakt mit diesem speziellen Beispiel aus Hessen. Gregor Lischka für Deutschlandfunk Nova, ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer auf der Suche nach ausgefallenen Kochtipps ist, findet im Netz natürlich alles Mögliche an Rezepten mit oder ohne Fleisch, mit oder ohne Milch, Produkte für Menschen mit wenig Zeit, mit wenig Geld oder für Leute, die überhaupt keine Lust auf Kochen haben. Wir haben heute aber noch eine weitere Kategorie gefunden und zwar Kochtipps für Betrunkene. Klingt erstmal lustig, aber Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner hat herausgefunden, dass das Ganze einen ernsten Hintergrund hat.
Fantastic. And so naturally we want to scrape the butter straight off the top of the nut there. A nice even spread.
Yep, wenn du jetzt sagst, auch Englisch kann ich doch eigentlich ganz gut. Trotzdem hatte ich gerade Schwierigkeiten, diesen Mann zu verstehen. Dann hatte das 2 Gründe. Erstens, der Mann hat einen ordentlichen Akzent. Und zweitens, er ist stockblau.
Buttered toast in between 2 slices of not toast. And this is a toast sandwich.
Und das, was er hier so stolz produziert hat, ist Rezept Nummer 9 aus dem Kochbuch You're Cooked, das Toast Sandwich. Und für alle, die jetzt nochmal eine Übersetzung brauchen, man nehme 2 Toasts und stecke sie in den Toaster. Und dann kommt schon der komplizierte Teil dieses Rezepts. Man bestreiche sie nämlich mit Butter.
A nice even spread.
Und zum Schluss lege man nochmal 2 ungetoastete Scheiben Toast dazwischen und tada, fertig ist die Laube. Schlicht, aber nahrhaft.
Can I swear?
No, bro.
Herausgeber des Werkes You're Cooked, zu dem man jetzt eine ganze Reihe Videos im Netz anschauen kann, ist die Feuerwehr aus Neuseeland. Und wenn da unten jemand zu dir sagt, you're cooked, dann weißt du, du solltest beim nächsten Bier vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Dann bist du nämlich nicht nur so ein bisschen angesäuselt, sondern schon voll wie eine Haubitze. Und das kennen wir ja alle, sei es aus eigener Erfahrung oder wenigstens aus der Beobachtung von Freunden oder Mitbewohnern. Du kommst spät nachts nach Hause und kriegst dann aber plötzlich nochmal eben Bock auf irgendwas mit Eiern, Nudeln, Zwiebeln und viel Mayo. Und zwar am liebsten als Topping auf einer Tiefkühlpizza. Also ab in die Küche, Kühlschrank auf, Ofen an und dann nur nochmal ganz kurz aufs Sofa legen, denn ist ja schon ganz schön anstrengend, diese ganze Kocherei. Und genau bei solchen Gelegenheiten warnt die Feuerwehr, brennt in Neuseeland jedes Jahr über 4.100 Mal die Bude ab.
I'm cooked and tonight I'm gonna make a chugget sandwich.
Und deswegen hat jetzt die Feuerwehr einen Koch aus Auckland damit beauftragt, sich Rezepte für Betrunkene auszudenken. Motto, die Zutaten müssen schlicht sein, vor allem Kekse, Chips und Toast stehen hoch im Kurs und vor allem, es muss ohne Herd und Ofen gehen.
Nuggets! A thick schmear of mayo to spread it evenly.
Und dann haben sie nachts in den Kneipen von Auckland einige Leute aufgesammelt, sie in eine extra auf der Straße aufgebaute Showküche gestellt und sie gebeten, die Rezepte doch mal auszuprobieren.
Are we allowed to eat the cookies?
Für die, Vorsicht, Kiwi Onion Carbonara zum Beispiel, braucht man nur den Wasserkocher. Instant-Nudeln in eine Schüssel geben, Zwiebelsuppenpulver darüber schütten, mit Wasser übergießen und am Schluss noch ein Ei obendrauf. Fertig. Oder wie wär's mit Not Fried Rice? Dafür brauchst du nur den übrigen Reis vom Mittagessen, etwas Tiefkühlgemüse, Sesamöl und Sojasauce und wieder ein Ei. Alles zusammenrühren und ab damit in die Mikrowelle und 4 Minuten warten.
Nuggets are done.
So, ob man das alles jetzt auch runterkriegen würde, wenn man sich vorher nicht ein paar Bier oder den einen oder anderen Shot gegeben hat, das ist natürlich fraglich. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Der Witz ist nämlich, der Toaster, der Wasserkocher und die Mikrowelle haben einen riesen Vorteil. Sie haben eine Zeitschaltuhr. Und das heißt, wenn du zwischendrin einpennst, dann wird im schlimmsten Falle das Essen kalt. Aber die Feuerwehr, die kann schön zu Hause bleiben. Der wichtigste Tipp im Kochbuch für Betrunkene heißt deswegen:
If you cook, stay off the stove.
Stay off the stove.
Cook the stove.
Stay off the stove.
Finger weg vom Herd.
Fantastic stuff.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.